Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute schon wieder predigen darf. Und wir sind heute so früh dran. Ich befürchte, die ist zu kurz. Ich bete. Jesus, ich danke dir, himmlischer Vater, Heiliger Geist, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Dass wir uns versammeln können, dass du ein lebendiger Gott bist, der auch heute Morgen mit uns Gemeinschaft hat, der zu uns reden will und dass du für jeden etwas bereitet hast. Und von daher bitte ich dich, schenke du uns offene Herzen, offene Ohren, dass wir das verstehen und auch aufnehmen. Und dass wir ja auch uns was sagen lassen von dir und dass du uns dadurch segnest. Amen. Das Thema heißt für heute vorgegeben, zwar nicht in den Perikopen, aber vom Pastor, Solus Christus. Und ich habe euch die Gliederung an die Wand, damit ihr sie während des Gottesdienstes verfolgen könnt, wo ich gerade stehe, bei welchem Punkt wir sind, dass ihr das ein bisschen einordnen könnt. Und als erstes möchte ich jetzt ein bisschen Begriffsklärung machen, euch irgendwas über Luther sagen, zum Thema hinführen. Wir hörten ja schon sola fide, allein durch Glauben. Dann hörten wir letzten Sonntag sola scriptura, allein die Schrift. Und nächsten Sonntag fehlt noch eins. Genau, sola gratia. Und heute geht es jetzt um sola, solus Christus. Diese drei solas, die ich jetzt gerade zusammengetragen habe, danke, ich habe selber mitgebracht diesmal. Diese anderen drei Solas gründen letztendlich alle in Christus. Und das will ich ganz deutlich herausstellen, denn ohne Christus gibt es keine Gnade. Ohne Christus gibt es keinen rechten Glauben. Und ohne Christus würde es auch die Schrift, zumindest das Neue Testament, nicht geben. Denn wenn Christus nicht gekommen wäre, dann hätten wir eben keine Bibel in unserer Form. Diese drei Solas, die beleuchten einen bestimmten Aspekt unseres Glaubenslebens. Aber Christus ist das Fundament, auf dem wir Christen stehen. Christen heißen Christen, weil sie Christus nachfolgen. Mittlerweile spricht man zwar auch von Christen bei uns und meint Leute, die einer Kirche angehören. Aber diese Schlussfolgerung ist falsch. Denn nicht alle, die einer Kirche angehören und Mitglieder sind, sind auch Christen. Und von daher sind auch die Statistiken, die wir bei uns hören über Christen, stimmen nicht. Zum Thema. Allein Christus. Na klar, sagen die einen unter uns. Was denn sonst, oder? Allein Christus. Moment mal. Da muss ich erst nachdenken. Das ist doch radikal. Das ist vielleicht zu radikal. Das ist fundamental, das ist extremistisch, das ist rechts. Sowas kann man heutzutage doch nicht mehr sagen. Das kann man eigentlich nicht bringen. Das mag zwar in der Zeit der Reformation gegolten haben, als es damals die Reliquien und den Ablass gab und die Heiligen und alles mögliche andere, aber heute leben wir doch in einer multikulturellen Gesellschaft. Ob wir es nun wollen oder nicht.
Der Islam gehört zu Deutschland. Das sagt sogar eine Partei, die das C im Namen hat. Aber nicht nur der Islam, auch der Kapitalismus gehört zu Deutschland. Der Atheismus gehört zu Deutschland. Es gehört so vieles zu Deutschland. Also können wir doch nicht mehr so reden. Allein Christus, die Zeiten ändern sich. Wir müssen uns mitändern. Wir müssen uns anpassen. Und im Übrigen, allein schon das Wort allein, egal von wem und für welche Religion auch immer, das passt doch nicht in unser modernes, tolerantes Weltbild. Sind diese Argumente so falsch? Ich will dem ein bisschen tiefer nachgehen und keine oberflächlichen Antworten geben. Aber vorweg möchte ich ein paar Begriffe klären. Solus kommt aus dem Lateinischen und heißt allein. Christus kommt ebenfalls aus dem Lateinischen und im Griechischen heißt es Christos. Im Hebräischen sprach man von Maschiach und im Aramäischen Meschicha. Und das alles bedeutet Messias. Messias, das wissen wir vom Johannesevangelium, das ist der verheißene Retter, auf den das Volk Israel so sehnsüchtig gewartet hat und auf den die gläubigen Juden heute noch warten. Christus ist also der lateinische Begriff für Messias. Kommen wir mal zu Luther, der das ja in die Welt gesetzt hat, diese Begriffe. Luther war ein Eiferer, das war so ein 200-prozentiger, das war ein Typ wie Paulus und Petrus. Der hat sich das Leben als Christ nicht leicht gemacht, dieser Luther. 1505, als er auf dem Heimweg war, da kam er in ein schweres Gewitter. Ein Blitz schlug neben ihm ein und er hatte Angst, furchtbare Angst um sein Leben. Und Luther wusste, er hätte jetzt auch tot sein können. Und ihn quälte die Frage, was wird aus ihm, wenn er jetzt gestorben wäre? Wo kommt er hin mit allen seinen Sünden? Kommt er in den Himmel oder in die Hölle? Voller Angst vor der Hölle und dem vorausgehenden Fegefeuer beschloss er, als Mönch ins Kloster zu gehen. In der damaligen Zeit war es das Höchste, was man als Mensch überhaupt bringen konnte, wenn man sein Leben sein irdisches Leben soweit aufgegeben hat und ist ins Kloster gegangen. Also mehr konnte man Gott nicht bringen. Das war das Größte und Höchste. Aber die Angst vor diesem strafenden Gott und der ewigen Hölle, die ging mit Luther ins Kloster. Die hat ihn nicht verlassen. Gott war für Luther ein Schreckgespenst höchsten Ausmaßes. Und in der damaligen Zeit, da hatte der Glaube nichts mit Freude zu tun. Das Leben, das war unter Umständen sehr kurz. Und es war ein Leben voller ständiger Angst vor diesem Gott. Einem Gott, den man zutiefst fürchten musste und den man mit Leistungen aller Art gnädig zu stimmen versuchte. Diese Einstellung von damals, vor 500 Jahren, die unterscheidet sich eigentlich nicht von den Einstellungen, die Menschen in anderen Religionen haben, Naturreligionen oder im Islam, Buddhismus, Hinduismus. Alle diese Menschen haben immer die Angst, es reicht nicht, was ich tue. Ich muss was bringen diesem Gott. Aber sie kennen keine Heilsgewissheit. Martin Luther versuchte eben durch Keuschheit, durch Fasten, durch Kasteiungen, Wallfahrten und viele Gebete, Anrufen der Heiligen, Gott freundlich zu stimmen. Luther nahm es sehr ernst. Ich habe mich gefragt, kann man überhaupt von einem Glauben reden, den Luther damals hatte? Denn Glauben heißt doch Vertrauen. Und Luther hatte kein Vertrauen zu diesem Gott. Er hatte also keinen Glauben in unserem heutigen Sinne. Er hatte einfach nur beständige Angst vor dieser ewigen Verdammnis, der glühenden Hölle und dort auf ewig zu schmoren. Das trieb ihn an. Mit allen Mitteln versuchte er, diesen fernen Gott zu besänftigen und den Teufel abzuwehren. Es war ein elendiger Kampf für ihn. Und Luther stand nicht allein. Viele Menschen, die es damals mit Gott ernst meinten, die lebten in diesem Zustand, diesem Angst- und Leistungszustand. Und nun, 1525, 7 Jahre später, war er nun, als er nun 7 Jahre schon im Kloster war, entdeckte Martin Luther Jesus Christus. Natürlich hatte er vorher schon von ihm gelesen, aber nun gingen ihm die Augen auf beim Lesen des Römerbriefes. Er entdeckte, dass Jesus Christus für ihn persönlich gestorben war, aus Liebe zu ihm. Christus hat seine Schuld ans Kreuz getragen. Er, Martinus Luther, brauchte sich nun nicht mehr alleine zu bemühen. Es ist einzig und allein Gnade, sola gratia, sola gratia. Er ist ein begnadigter Sünder. Woher hatte er diese Erkenntnis? Sola scriptura, allein durch die Schrift. Luther war privilegiert. Er konnte lesen und schreiben. Er kannte Lateinisch, Griechisch, Hebräisch. Er hatte Zugang zum Wort Gottes, der Bibel. Und im wiederholten Lesen der Bibel bekam er ein anderes Bild von Gott und von Christus. Sollte es uns anders ergehen? Letzten Sonntag haben wir in der Predigt gehört, wie wichtig es ist, in der Bibel zu lesen. Jeden Tag. Finde du deinen Rhythmus, wie du in der Bibel liest, aber liest mit hörenden Ohren, mit einem offenen Herzen. Und je mehr du liest, ich meine nicht nur die Menge an Bibelversen, je mehr und häufiger du liest, desto tiefer gräbst du. Desto mehr werden dir Zusammenhänge aufgehen und du wirst erfahren, dass dieses Wort ein lebendiges Wort ist. Ein Wort, was ganz persönlich zu dir spricht. Ein Wort, darin du Trost findest, wo du Ermutigung findest und wo du Gewissheit bekommst. Aber es sind auch Verse zum Nachdenken drin. Verse zur Korrektur und zur Ermahnung. Auch Verse zur Buße sind in diesem Buch drin für dich ganz persönlich. Luther erkannte also aus der Schrift heraus, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und Jesus Christus allein der Weg zu Gott, dem Vater, ist. Römer 3, Vers 28. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Und ebenfalls im Römerbrief, Kapitel 5, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Luther braucht sich jetzt also nicht mehr vor dieser Hölle zu fürchten. Da kommt er nicht hin, denn er hat Jesus. Die Strafe hat Jesus für ihn am Kreuz getragen. Und diese Vergebung seiner persönlichen Schuld, die muss er im Glauben annehmen, sola fide. Und jetzt haben wir diese anderen drei Solas wieder beieinander. Und die Frage an dich nun, hast du diese Vergebung schon angenommen? Für dich ganz persönlich? Jetzt komme ich zum zweiten Teil. Allein Christus in der lutherischen Zeit. Zur damaligen Zeit, da stand das außer Frage, dass es den Gott gibt. Da stand es außer Frage, dass Jesus Christus Gott ist. Daran wurde überhaupt nicht gerüttelt. Die Aussage Solus Christus bei Luther, die zielte in eine andere Richtung. Dieser Richtende, dieser Strafende, dieser Gott, der war so heilig. der war so heilig, der war so weit weg von den Menschen, dass man sich ihm als normaler, sündiger Mensch gar nicht nähern konnte. Deswegen brauchte man die Heiligen, die zwischen Gott und den Menschen vermittelten. Und es gab für jede Lebenslage mindestens einen Heiligen oder eine Heilige, die man angerufen hat. Diese Heilige, die sollte einem Menschen helfen. Oder zumindest soll sie wenigstens bei Gott ein gutes Wort für einen einlegen. Prominenteste Fürsprecherin war die Maria. Warum Maria? Weil man dachte, das ist ja die Mutter Gottes. Die muss den direktesten Draht zu Gott haben. Also, wenn ich mich an die wende, da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass Gott mein Problem annimmt und sie mich erhört. Jesus Christus selber, der wurde an den Rand gedrängt. Der spielte eigentlich gar keine Rolle mehr. Die Heiligenverehrung und der Aberglaube bestimmte das religiöse Leben. Jesus Christus war weit weg. Der war unnahbar. Der war unpersönlich. Von daher war Luthers Ansage, Solus Christus, das war eine Kampfansage. Das war eine Kampfansage an die Politiker und an die Kirche. Der erschütterte das ganze System. Denn von diesem System, was es damals gab, da profitierten ja viele Leute davon. Der Ablasshandel, die Reliquien, die Briefe, die Peterskirche in Rom, waren ja alle Ergebnisse von diesen Wirtschaften, wo man den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen hat. Und Luther sagte nun auf einmal, wir brauchen keine Heiligen mehr. Wir brauchen keine Reliquien mehr. Wir brauchen auch die Maria nicht als Fürbitterin. Wir brauchen keine Wallfahrten und keinen Ablassbrief, denn wir können selber direkt zu Gott kommen. Wir können selber uns direkt zu Christus wenden. Und worauf stütze sich diese Aussage? Lesen wir im 1. Timotheusbrief, im 2. Kapitel, Verse 5 und 6. Da schreibt der Paulus, es gibt nämlich nur einen Gott. Und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Punkt. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Und wir haben vorhin gesungen, als Antwort würde ich sagen, auf Johannes 14, Vers 6, Jesus selber sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und im augsburgischen Bekenntnis 1530, der sogenannten Confessio Augustana, wurde dies nochmal zusammengefasst. Die Reformatoren haben formuliert, denn es ist allein ein einziger Versöhner und Mittler gesetzt zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus. Welcher ist der einzige Heiland, der einzige oberste Priester, Gnadenstuhl und Fürsprecher vor Gott. Das ist auch der höchste Gottesdienst nach der Schrift, dass man denselbigen Jesus Christus in allen Nöten und Anliegen von Herzen suche und anrufe. Was für eine Freiheit resultierte aus dieser Erkenntnis. Das Christenleben auf einmal war voller Freude. Das war keine Knechtschaft mehr. Da war Friede da. Christus ist auf meiner Seite. Christus ist auch auf deiner Seite. Für alle, die seinen Kreuzestod annehmen, wird er Herr und Bruder. Er hat dir und mir dadurch den Himmel aufgetan. Wir müssen uns das Heil und den Himmel nicht mehr erarbeiten. Mit einem ungewissen Ausgang. Das ist eine vollkommen neue Perspektive gewesen für Luther. Wir dürfen uns echt freuen als Christen, wenn wir Jesus Christus an unserer Seite haben, im irdischen Leben. Aber auch wenn wir einmal vor dem Richterstuhl Christi treten müssen, dann wird Jesus sagen, ich habe für deine Schuld gebüßt. Der Zugang zum Paradies ist frei. Für alle, die dieses Geschenk bewusst annehmen und sich unter die Führung Jesu Christi stellen. Manche nennen das auch Lebensübergabe oder Bekehrung. Von daher will ich zum zweiten Mal fragen, hast du das Geschenk schon angenommen? Kommen wir zum dritten Punkt. Allein Christus. Wie schaut es heute aus? Die heutige Zeit unterscheidet sich mehrfach fundamental von der Zeit Luthers. Abgesehen von der katholischen Kirche, die nach meinem Dafürhalten das mit den Reliquien, Heiligen und Maria noch nicht so sauber geklärt hat, steht die Frage von Luther, ob Gott überhaupt existiert, heute doch vollkommen zur Debatte. Heute sieht es doch anders aus. Laut einer Umfrage von Statista glauben 42% der Menschen überhaupt nicht, dass es Gott gibt. Wenn ich nicht glaube, dass es Gott gibt, habe ich natürlich auch keine Angst vor diesem Gott. Solche Menschen glauben natürlich auch nicht an Jesus Christus als Erlöser. Wir haben also heutzutage für fast die Hälfte der Bevölkerung eine vollkommen andere Ausgangssituation. Die Aussage allein Christus, die sagt diesen Menschen nichts. Sie halten sie allenfalls für naiv oder weltfremd. Wie sieht es mit den anderen aus? 58% der Bevölkerung angeblich glauben an einen Gott. Immerhin, im Westen mehr, im Osten weniger. Die Frage war, glauben Sie an Gott? Die Frage war nicht, glauben Sie an Jesus Christus als Erlöser? An welchen Gott glaubst du? Ist es ein persönlicher Gott oder ist es lediglich eine höhere Kraft, eine kosmische Strahlung? Ist es die Natur? Und ihr wisst, es gibt den Islam, es gibt den Buddhismus, es gibt Hinduismus, es gibt viele Naturreligionen, einige esoterische Lehren. Es gibt einen ganzen Jahrmarkt an Religiösem mittlerweile. Und die Vorstellung ist doch weit verbreitet, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, wie es schon Friedrich der Große gesagt hat. Oder die Parabel von Lessing, kennt vielleicht noch jemand aus der Schule, Nathan der Weise. Jeder soll doch seine Religion für die richtige erachten und danach trachten, aber gleichzeitig doch in Erwägung ziehen, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Das ist doch heutzutage Konsens, würde ich sagen, wenn wir so denken. Deswegen hat auch der Begriff Mission ein sehr schlechtes Image und wird weitgehend auch von Kirchen entschieden abgelehnt. Das Solus Christus, das passt nicht in unsere moderne Zeit. Es ist ein Stein des Anstoßes, ein Ärgernis. Es ist fundamentalistisch, radikal, extremistisch. Aber Jesus sagt, fundamentalistisch, radikal, extremistisch, sagt er, Matthäus 12, 30, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Schauen wir uns diese 58% noch mal ein bisschen näher an. Eine weitere Umfrage hat ergeben, dass von diesen, dass 34% von der Gesamtmasse an die Auferstehung Jesu glauben. Also wir grenzen das immer weiter ein. Nun, aber nicht jeder der an die Auferstehung Jesu glaubt, dass Jesus auch leibhaftig auferstanden ist, der muss das auch für sich als Heilsweg angenommen haben. Ja, ich kann ja was für richtig erachten, ohne dass ich es für mich selber als relevant ansehe. Es bleibt also eine erhebliche Differenz zwischen den 58%, die zwar an einen Gott glauben, und an denen, die Jesus als den alleinigen Weg und die Wahrheit und das Leben anerkennen. Leider habe ich dafür keine statistische Zahl. Aber sie wird bestenfalls knapp zweistellig sein im Prozent. Die Mehrheit in unserem Land, insbesondere im Westen, ist durchaus religiös. Aber religiös heißt nicht, dass ich Christ bin. Dass ich Jesus Christus als den alleinigen Weg zum Heil ansehe. Wie sieht denn solch ein religiöses Leben heutzutage aus? In Analogie zu Multikulti gibt es den Begriff multireligiös. Das ist so eine Art Cafeteria-Prinzip. Weiß nicht, ob ihr den Begriff Cafeteria kennt. Also Cafeteria, das ist so eine moderne Kantine. Da stelle ich mir das so zusammen, was ich möchte. Es gibt ja kein so ein fertiges Gericht. Und jetzt auch im Religiösen übertragen, das heißt, man hat sogar eine Stammreligion oder eine Art Hauptreligion. Das kann zum Beispiel das Christentum sein. Und da gehe ich dann auch an Weihnachten in den Gottesdienst mal. Und im Prinzip finde ich diesen Jesus ja auch nicht schlecht. Der hatte eine gute Moralpredigten. Und auch sonst war das eigentlich ein ganz guter spiritueller Guide. Jesus war sozusagen ein regimekritischer Frühsozialist, könnte man ihn auch nennen. Man zitiert ihn gern als einen, der sich für Frieden, die Liebe und den Glauben an das Gute einsetzt. Auch das ganze kulturelle Erbe, was wir haben, Kirchengebäude, Kunst, findet man auch durchaus sehenswert, schützenswert. Daneben integriert man aber in seinen Glaubensleben auch andere Aspekte. Viele Züge des Buddhismus sind durchaus attraktiv, insbesondere die Friedfertigkeit, das Meditieren, die Askese, die Nichtbeachtung des Materiellen, in dieser Religion. Man stellt sich dann vielleicht eine kleine Butterfigur ins Wohnzimmer, auf die Fensterbank oder auch in den Garten. Klammer auf, aufgrund der Vorfälle jetzt in Burma verliert vielleicht Buddhismus ein bisschen so an Attraktivität. Aber man kann das ja auch ein bisschen kompensieren. Auch Aspekte des Hinduismus sind ja auch nicht zu verachten. Zum Beispiel die Achtung vor den Tieren. Der Gedanke vom ewigen Kreislauf der Wiedergeburt fasziniert doch, weil soll das mit dem Leben hier wirklich alles aus sein? Vielleicht war ich ja schon mal auf der Erde, schon öfters, weil soll das alles sein mit dem irdischen Leben? Esoterik, das kann man auch ein bisschen mit reintun, Astrologie, Pendeln, Bleigießen, schadet doch bestimmt nichts. Oder auch ein bisschen Praktiken aus den Naturreligionen, wenn man dort mal im Urlaub war, kann man mit integrieren. Schwierig ist es momentan mit dem Islam. Wird zwar als Religion geachtet, aber da fehlt uns ein bisschen schwer, der persönliche Zugang, das in unsere religiöse Vorstellung zu integrieren. Diese einzelnen Komponenten dieses religiösen Menüs, was wir uns gerne zusammenstellen, das kann natürlich auch variieren. Variieren im Zeitablauf, an Intensität und Menge. Wichtig ist, der Mensch selbst bestimmt, was für ihn gut ist. Der Mensch bestimmt, was für ihn Wahrheit ist und woran er glauben will und wie er das praktiziert. Vor einigen Wochen hier sprach ich mal von einer Scherenschnitt-Theologie bei Christen. Jetzt spreche ich von einer Scherenschnitt-Religiosität. Das heißt, man schneidet sich aus der Vielzahl von Möglichkeiten, die wir vorfinden, seine eigenen religiösen Vorstellungen so zusammen, wie es mir beliebt, wie ich es angenehm und toll finde. Wir haben es eingangs gehört, viele Wege führen nach Rom. Man kann auch oft hören, irgendwie führen doch alle Religionen zu diesem Gott. Das sind nur verschiedene Wege. Es gibt keine allgemeingültige Wahrheit. Überhaupt, wir lieben doch die Pluralität. Gehen wir in den einen Supermarkt, haben wir eine Riesenauswahl. Wir haben auch noch viele andere Supermärkte da. Beim Autokauf, unübersehbare Vielfalt. Bei der Kleidung. Wir sind es gewohnt, dass wir aus einer großen Vielzahl auswählen können und alles uns so zusammenstellen. Soll es dann mit Gott und mit der Religion anders sein? Der moderne Mensch, der macht sich zum Gott. Er entscheidet, woran er glaubt, wie er glaubt und wie lange er glaubt und wie er es praktiziert. Der moderne Mensch wird selbst zum Gott. Er setzt sich an die Stelle Gottes und entscheidet, was gut und richtig ist. Der moderne Mensch verliert jegliches Maß, und das ist die größte Sünde, ist es in höchstem Maße Gotteslästerung. Der Mensch verkennt, dass er nicht Schöpfer ist, sondern Geschöpf. Dass er nicht der Töpfer ist, sondern der Ton. Der Mensch verkennt seine Rolle. Es ist die teuflische Lehre vom Individuum. Das Ich des Menschen hat sich auf den Thron gesetzt und sich eingeredet, der König der Welt zu sein. Zumindest der Herr des eigenen Lebens. In der Bibel heißt es einmal, du Narr. Noch heute wird man deine Seele von dir fordern. Im Gegensatz zu Luthers Zeit hat der heutige Mensch keine Angst mehr vor Gott. Keine Angst vor Hölle oder vor Gericht. Die Angst, die fehlt vollkommen. Das ist auch gut so. Aber der moderne Mensch ist über das Ziel hinausgeschossen. Denn er hat auch keine Ehrfurcht mehr vor Gott. Wer braucht heute noch einen gnädigen Gott? Wer glaubt noch, dass Gott einmal Gericht halten wird? Was sagt die Bibel dazu? Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 19. Denn was diese Welt für weise hält, ist in den Augen Gottes blanker Unsinn. Klammer auf, moderne Übersetzung. Was diese Welt für weise hält, ist in den Augen Gottes blanker Unsinn. Aber kommen wir doch mal vielleicht zurück, mehr zu uns. Auch wir als Christen scheuen uns oft doch, von Jesus oder von Christus zu sprechen. Wir sprechen auch lieber von Gott. Der Begriff Gott findet eher Akzeptanz. Die Bezeichnung Gott, die finden wir auch in anderen Religionen. Wir wollen doch in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, in der Familie nicht immer anecken, oder? Wir wollen doch anerkannt sein. Von Christus zu sprechen, das ist für vielen ein Anstoß. Und dieses Anstoßnehmen, das geht sogar bis in christlich-missionarische Kreise hinein. In einer Zeitschrift eines christlichen Missionswerkes, welches im Nordirak Hilfe leistet und einen christlichen Kindergarten unterstützt, in dem auch muslimische Kinder kommen, las ich folgende Aussage. Dabei machen wir kein Geheimnis daraus, dass wir Christen sind. Nur den Namen Jesus vermeiden wir. Aber wir können ja auch von Gott reden, hat die Leiterin geschrieben. Ich habe großen Respekt vor deren Arbeit und möchte auch darüber kein Urteil fällen. Aber sie wissen, dass sie, wenn sie von Jesus als den Messias reden würden, ihre Akzeptanz dahin wäre. Und viele muslimische Kinder, die dürften dann nicht mehr in den Kindergarten kommen. Und die ganze Arbeit wäre in Gefahr. Jetzt komme ich zum vierten Punkt. Wie ist das nun mit Gott und Jesus? Warum allein Jesus Christus? Wenn wir das Postulat Solus Christus auch für heute noch aufrechterhalten wollen, dann müssen wir zunächst feststellen, Gott ist nicht gleich Gott. Ich bin der festen Meinung, es gibt nur einen Gott. Und hier sind wir am Punkt des Glaubens, ob ich das glaube oder nicht. Ich kann es nicht beweisen, dass es so ist. Ich kann euch auch kein Bild geben von diesem einen existierenden Gott. Aber im 5. Buch Mose, im 4. Kapitel, im Vers 35 heißt es, dir ist gezeigt worden, damit du erkennst, dass der Herr Gott ist und keiner sonst als er allein. Im Übrigen überhaupt das 5. Buch Mose, Kapitel 4 bis 8, ungefähr 9, das ist sehr interessant zu dem Thema. Und im ersten, die 10 Gebote, im ersten Gebot heißt es nicht, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und er fährt fort, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Der Gott der Christenheit, wie er sich im Alten Testament und im Neuen Testament vorstellt, ist nicht der Gott, wie er uns im Islam beschrieben wird. Er hat auch nichts mit den vielen anderen Göttern in anderen Religionen gemeinsam. Viele Religionen, Buddhismus, Hinduismus, haben nicht immer einen persönlichen Gott. Und jetzt kommt vielleicht das ganz Entscheidende, wo darin sich das unterscheidet. Keine Religion kennt, außer das Christentum, dass Gott selbst als Mensch auf die Erde kam. Schon im Alten Testament wird der Messias Christus ja verheißen und mehrfach angekündigt. Jesaja, Kapitel 52, folgendes, oder die bekannte Stelle aus dem Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1, aus Weihnachten oft bekannt, du Bethlehem Ephrata, die du klein bist und in den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit gewesen ist. Jesus ist Gott. Gott hat sich auf eine irdische Gestalt, in einer irdischen Gestalt in Jesus gezeigt. Jesus selbst sagt in Johannes 14 wieder, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich vom Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Also Jesus ist gleich Gott. Und im Kolosserbrief heißt es, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Punkt B. Gott wurde Mensch. Wie gesagt, keine Religion kennt das, dass ein Gott Mensch wurde, um die Menschen zu retten, um sie Söhne und Töchter Gottes zu heißen. In Galaterbrief, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Im Philipperbrief, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Punkt C, Gott nahm die Schuld auf sich. Philipperbrief heißt es, er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus hat durch seinen Tod die Versöhnung mit Gott gebracht. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Und warum nur Jesus? In der Apostelgeschichte ist es in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, indem sie gerettet werden sollen. Und Paulus schreibt an die Korinther, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Das Fundament ist Jesus Christus. Und Jesus selbst sagt wieder, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das war jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich wollte euch mal zeigen, man braucht eigentlich gar keine Predigt, wenn man bestimmte Bibelstellen aneinander reiht, ergibt sich diese Logik. Und jetzt komme ich zum Schluss. Wir leben ja nicht mehr im ausgehenden Mittelalter. Dank der Reformation sind wir freier. Es gibt sehr viel Fortschritt, technisch, wirtschaftlich, medizinisch. Aber die Menschheit ist ins andere Extrem verfallen. Die ganze Predigt war eigentlich ein bisschen eine Lehrpredigt, eine Skizzierung der Zustände damals und heute und zum Schluss eine Aneinanderreihung von Bibelzitaten. Vielleicht für den einen interessant, wenn er sich für Bildung interessiert, aber das ist nicht die Hauptabsicht gewesen. Ich möchte jetzt persönlich werden. Wohin gehörst du? Es ist nicht entscheidend, zu welcher Kirche oder zu welcher Gemeinde du gehörst, sondern die alles entscheidende Frage ist, ob du Christus gehörst. Ob du im tiefsten Inneren heil bist und ob du froh leben kannst, weil du weißt, wohin du gehörst. Zu wem du gehörst und an wen und was du glaubst. Glaubst du, dass Jesus der alleinige Weg zum Heil ist? Und ich frage jetzt zum dritten Mal. Hast du ihm dein Leben schon anvertraut? Oder hast du es einmal getan, aber du merkst, du selbst bist im Lauf der Zeit davon wieder abgewichen? Du hast keine innige Gemeinschaft mehr mit diesem Jesus, mit diesem Gott. Ich bitte dich, denke über diese Frage nach. Sehnst du dich nach Friede, Freude, Gemeinschaft mit Christus? Dann lade ich dich herzlich ein, nach dem Gottesdienst hier nach vorne zu kommen. Pastor Michael Michelfelder und ich werden hier stehen. Und du kannst dein Leben Gott anvertrauen. Du kannst es auch wieder neu machen. Du kannst sagen, dass du mit Jesus leben willst und dass er dein Herr sein soll. Und ich möchte jeden ermutigen, das zu tun vor Zeugen. Ich weiß, von was ich spreche. Das ist gut und wichtig, dass man es nicht nur zu Hause tut, sondern vor einem Menschen. Und wir werden für dich beten. Wir hören jetzt ein paar Takte, Klavier von Bernhard, wo wir nochmal nachdenken können über das, was wir jetzt gehört haben. Ich möchte dazu einladen, das Glaubensbekenntnis zu sprechen für jeden, der das aus Überzeugung mitsprechen kann. Es ist ein altes Bekenntnis aus dem 5. Jahrhundert. Alle westlichen Kirchen sprechen diese Art Glaubensbekenntnis. Die Ostkirche spricht mehr das nizänische Glaubensbekenntnis. Wir drücken dadurch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt aus, woran wir glauben. An Gott, den Vater, Gott Jesus Christus und Gott, den Heiligen Geist. Lass uns dazu aufstehen, bitte. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube, Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, ich möchte euch einladen, wer persönliches Gebet haben möchte, da vorne stehen zwei Leute bereit. Pastor Michelfelder und ich, wir stehen hier für jemand, der sein Leben Jesus und Gott geben möchte. Wie gesagt, denk daran, Gott selber sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, im ersten Gebot. Und die anderen, die können schon mal zum Kirchencafé gehen hinten und sich austauschen, kennenlernen, darüber reden und auch über die Predigt, welche Art ihnen mehr zusagt. So,